إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما فلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اجعل جمعنا هذا جمعا مصوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب المسلمين في كل مكان، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مجارفتنا لهذا المتن المبارك الموصول بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 50. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سلوك بيض الله لم هان دبالك لم الأظامة دم بانتات في رمزين زنف الإيد لبزامك الأمضم تفيد محمد صلى الله عليه وسلم في رمزين زنف إينا زنف الفاتح الدينين دي فوق لايس مدارن سنو سنتاك ليبي شفيس الإسلام زوزين يونس ويدا وبزن immer noch bei der segensreichen Vortragsreihe bezüglich der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله. Möge Allah عز وجل mit ihm Barmherzigkeit haben. So sind wir angekommen beim 50. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ich habe mich in معرفة الله عز وجل بالأدلة والمخير، وفصلنا في هذا الباب. انتقلنا إلى الأصل الثاني ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وتعلمنا مراتب هذا الدين: الإسلام بأركانه، الإيمان بأركانه، الإحسان بركنه ودرجاته. ثم بدأنا مع الأصل الثالث ومعرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كنا قد اعتدنا قبل البداء تسمية الجزء الماضي من النسل، غير أن الجزء الماضي كانت هذه الجملة: معرفة نبيكم محمد، لم نأخذ شيئا بعد، فلذا مش هنسمع لأننا قلته، ولكن كنا ألزمناكم ببعض المسائل فيما يتعلق بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا في زمن نساء فيه إلى رسول الله من المسلمين قبل غير المسلمين. فقلت السبب أننا لم نعرف نبينا معرفة صحيحة، لأننا إذا كنا نعرف النبي لأحسن اتباعه ونصرنا سنته وشريعته صلى الله عليه وسلم. فأبدلناكم ببعض المسائل، منها نسب النبي محمد، ومنها قصة الذبيحين. نحن انتهينا عند هذا الأثر الذي هو صحيح المعنى ضعيف السند، أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين. قلنا أن هذا الأثر ضعيف سنده، صحيح المعنى. نحن نسأل سؤال بدلا من التسميع، من يعرف المقصود بقوله أنا ابن الذبيحين؟ ومن الذبيحان؟ ومن المقصود بالذبيح أصلا؟ من يجيبنا؟ ربنا شكرا تبترجم.
So beginnen wir damit, liebe Geschwister, indem wir erwähnen, dass wir jetzt bei der dritten Grundlage angekommen sind, nachdem wir die ersten zwei Grundlagen erläutert haben, eine die Kenntnis über Allah Azza wa Jal mit den dazugehörigen Beweisen, die Kenntnis über die Religion des Islam mit den dazugehörigen Beweisen, und so haben wir erwähnt, dass diese aus drei Rangstufen besteht, Al-Islam, Al-Iman und Al-Ihsan. Und dies haben wir beim letzten Unterricht eigentlich so weit beendet. Dann haben wir die dritte Grundlage, mit der dritten Grundlage angefangen, und zwar das Wissen über euren Propheten Muhammad. Ja, und so haben wir kurz erwähnt, was damit gemeint ist. Auswendig zu lernen für heute gab es eigentlich nichts, weil wir eigentlich nur diesen Satz genommen haben, das Wissen über euren Propheten Muhammad, ja, und nicht besonders mit den Letten begonnen haben. Aber wie der Sheikh erwähnt hat, gab es eine kleine Hausaufgabe. Wir haben im letzten Unterricht erwähnt, eine Aussage, bei der wir gesagt haben, der Sanad ist ba'if, yani der Sanad ist schwach, es ist eine schwache Überlieferungskette, damit es keine Missverständnisse gibt, aber die Bedeutung ist richtig. Und ich wiederhole es nochmal. Die Überlieferungskette ist schwach, aber die Bedeutung ist richtig, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt haben soll, ich bin der Sohn von den zwei, die hätten geschlachtet werden sollen. Ja, ihr wisst, was damit gemeint ist, das haben wir im letzten Unterricht erwähnt, ja, noch früh am Morgen für so einen deutschen Satz. Ja, aber ich bin der Sohn von den zwei, die hätten geschlachtet werden sollen. Ich denke, es ist klar, was damit gemeint ist. Und so war die Hausaufgabe gewesen, dass man forscht. Ja, was ist damit gemeint und wer sind die zwei Personen und wie kam es zu dieser Aussage? Ja, du hattest dich gemeldet gehabt.
تفضل اشخاص بيهم. ما إلنا دعلاب منك سنين الجمعة ما نقلتش اسمه الخطة بس مباشر. يلا تفضل. والناس قاعدة ينتظر فيك. طول ما عليش اللي يفج ما يعرفش يسجل.
أولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. نسبه هو ابن عبد الله. ابن عبد الله ابن عبد المطلب. ابن هاشم، ابن هاشم من قريش وقريش من العرب وعرب من ابن اسماعيل.
نعم.
اللي هو ابن ابراهيم عليه السلام. فقصة بني
انا الذبيحين.
الذبيحين. نعم. فالذبيحين هم اسماعيل عليه السلام.
نعم.
قصة ابراهيم في القرآن انه رأى في حلمه
في مير النائي.
ما يرى النعم أنه يذبح ابنه.
نعم.
والقصة الثانية هي عبد الله اللي هو
فتكلمنا عن القصة الأولى كده.
نعم. رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه
ولده
إسماعيل.
نعم.
فصدق الرؤية.
نعم.
وعندما كان سيذبح ابنه صدق كلام الله، فالله عز وجل الذي
أنزل
فداه،
أنزل الفداء،
أنزل الفداء
يعني الذبيح من كاد أن يذبح ولم يذبح، صار بالمذبوح وجنزبيل. وده مهم قوي التعرف على اللغة، لأن اللغة العربية هي الأساس في فهم القرآن والسنة. ما عندكش لغة ما عطلكش، اتكلم مشيئة دين الله عشان ينضبط فهمك للقرآن والسنة. لازم تكون في اللغة، لازم تتعلم لغة العرب. يبقى فلان لا يحسن أن يكون جملة عربية صحيحة يتكلم في الدين وبيفتي في النواد ويطعم في العلماء ويطعم في الدعاء. السبب أتي من قبل الجهل. ماشي، فالذبيح معناه من كاد أن يذبح، إذا لم يذبح كاد أن يذبح. يبقى الشيخ عارف يكلمنا عن قصة الذبيح الأول إسماعيل عليه السلام. طيب مين يكلمنا عن قصة الذبيح الثاني أعطي للشيخ كامل؟
الذبيح الثاني الموقف كان فيه عبد الله عندما حاجة كان عبد المطلب يبحث عن بئر زمزم.
نعم.
وكان ورأى في المنام مكان البئر، فبدأ بالحكم مع ابنه الحارث الوحيد.
نعم.
فسكر منه الناس، وبعد مرور وقت بدأ الماء بالخروج. فالتف صومه حوله وظن منهم أنهم سيشكرونه، بل كانوا التفوا حوله لينازعوه على مأمون في البئر. هناك حزن عبد المطلب ودعا الله أن يرزقه بعشرة أولاد من الذكور حتى يكون له نصرة. فرزقه الله بعشرة نظرا إذا رزقه الله بعشرة أولاد أن يذبح أحد منهم. فعندما رزق الله عشرة أولاد كان أحب الأولاد إلى فلبه ابنه الصغير عبد الله. وعندما عزوه فرح عبد المطلب، ولكن فرحه لم يتم، تذكر نذره لله فقرر أن يذبح أحد أولاده فأجرى بينهم قرعة. فتقع في كل مرة قرعة على ابن عبد الله. فازداد توتره، فأشار قومه عليه أو أشار راهبه عليه أن يبدي ابنه بعشرة من النور. كلما تقع القرعة على ابن عبد الله يضاعف العدد حتى وصلت إلى 100. ووقعت القرعة على 100 فذبح 100 ناقة أو 100 بعير، ففرحت مكة بذلك بنجاة ابن عبد الله.
أنا ابن الذبيحين، حتى تتعرف على قدر نبيك صلى الله عليه وسلم يجب أن تعلم كيف حفظ الله النبي عليه الصلاة والسلام في الأصلاب والأنساب. فكما علمنا النبي من العرب المستعرب، ينتهي نسبه إلى إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام، فجده إبراهيم وجده إسماعيل. إسماعيل عليه السلام هو الذبيح الأول، وهذا هو الصحيح لأن اليهود تزعم أن الذبيح هو إسحاق، وهذا باطل. لماذا؟ لما تقرأ في القرآن الكريم في سورة الصفات آية 113 الله تعالى وصف إسماعيل بوصف، وهو أنه غلام حليم، بينما إسحاق وصف في القرآن بأنه غلام عليم. فلما تقرأ الآية رقم 113 في سورة الصفات قال تعالى فبشرناه بغلام حليم وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم ومسيب مبين. خلي بالك من الترتيب العجيب، فبشرناه بغلام حليم وباركنا عليه وعلى إسحاق. يبقى الغلام الحليم غير إسحاق. الغلام الحليم المقصود به من؟ إسماعيل عليه السلام. إذن الذبيح الأول هو إسماعيل عليه السلام. قصة الذبيح معلوم أن الخليل إبراهيم عليه السلام له مرتبة الخلة، ودي أعلى مقامات الحب، فله منزلة عظيمة عند ربه جل جلاله، فاتخذ الله إبراهيم خليلا. ومعنى خليل يعني لا يشغل قلبه سوى ربه جل جلاله، لا ينفعش يكون في مشاركة الحب. طبعا إبراهيم خليل ومحمد خليل عليهما السلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصاحبكم خليل الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. فاشتاق إبراهيم للولد، وكان ما كان من أمر مروره بمصر مع زوجه سارة عليه السلام، وكان ما كان من أمرها مع الملك الطاغية على أرض مصر، والذي رأى آيات عجيبة تدل على صدق إيمانها ورعيها وتقواها، فكان من أمره أن أهدى لها هاجر عليه السلام. طبعا كتب السيرة تقول أن هاجر كانت جارية عند الملك، وهذا ليس بصحيح، بل كما حقق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنها كانت ابنة الملك. تقول لي الله الملك يقدم بنته؟ نعم، لأنه رأى من تقوى سارة ما أجبره على أن يعطيها ابنته خادمة. طبعا أراد أن يرتكب معها الفاحشة كعادته، فإذا به يمد يده إليها فتشل يده، فيجأر إليها أن تعفو عنه، تعفو عنه فتعود ليده الحية. شيطانه يزين له مرة ثانية، إن سارة كانت في الجمال لا توصف عليه السلام، فمد يده مرة ثانية فشلت يده ويبست، ثم دعت له وعفت عادت لها الحية. ثالثة فقال لجنده: لقد أدخلتم علي شيطان، مش قادر أمد يدي عليها. فعرف إن فيها دين، فيها إيمان، فيها ورع، فقدم لها ثمرة فؤاده فلذة كبد أن تكون خليلة، وهي أمنا هاجر عليه السلام. طبعا ده كمان دليل إن دايما الأب أو الأم يحبان للابن الخير، فصحبة أهل الإيمان كلها خير. يبقى أنت مكانك معها مش عندي، أنت تروحي. وده اللي لما تقرأ السنة انظر إلى أم سليم، عندما قدم النبي إلى المدينة مهاجرا، أهل المدينة جميعا من الأنصار كل يقدم الهدايا للنبي، طبعا النبي جاءه، كل أنصار في المدينة وأنصارية يتسابقون على تقديم هدايا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنته تهادوا تحب هذه، حتى وإن كانت قليلة الثمن، لكن ليست في ثمنها ولكن في قيمتها، لدليل محبة أنك بتقدم هدية لأخيك. تهادوا تحابوا. فأم سليم ماذا تفعل؟ هي تريد أن تقدم هدية لرسول الله، تفكرت شبه أصحاب الفهم، فنظرت إلى فلذة الكبد وثمرة الفؤاد أنس ولدها، وأخذته من يده عنده 10 سنين، وذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلفت غلام صغير، قالت: يا رسول الله خويدمك أنس، يعني كل جاءك بالهدايا أنا أجمل هدية عندي ابني فلذة الكبد سيكون لك خادما. خادما، صحبة العلم، صحبة الأنبياء، صحبة العلماء، كلها خير. فلا يأمن الأب أو الأم على كلذة الكذب إلا مع الصالحين، مع أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدين. ولذا لا تعجب عندما أقول لك كثيرا، ولكن يمكن البعض ما يتخيلش هذا المفيد مع الكلام عادي، أرجع فيه كده لا، ده كلام ناس صادقين. كان السلف يقولون كنا نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. ده مش كلام يقال، لا لا لا، ده كلام يدرس، ده مش كلام بنسمعه ونعديه، لا لا لا، دول ناس عاشوا الإيمان عيشة صحيحة. كنا نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. فلما سألوهم قالوا آباؤنا وأمهاتنا يخافون علينا من نار الدنيا. إذا الطفل الصغير كده مثلا بيلعب في البيت أشعل النار، تجد الأب يجري، ولدي الأم يحاسب، زي ما تقول بالألمانية هيسة، خايف عليه من الهيسة، من الحاجة السخنة يعني، ماشي كده. قال بينما العلماء يخافون علينا من نار الآخرة. يبقى الحب مين أكثر؟ اللي خايف عليك من نار الدنيا ولا تتعب ولا تقع ولا تتكسر، ولا اللي خايف عليك من نار الآخرة وحريص على تعليمك الخير وحريص على تربيتك على الإيمان وحريص على أن يأخذ بيدك إلى الجنة، حريص أن ينجيك من النار، من اللي يتحب أكثر؟ ماشي كده. تشوف هنا الفقه والفهم. خويدم كأنس، نعم، يعني قال لك يا أنس أنت خادم للنبي، الله أكبر، شوف بقى خدمة أهل العلم وأهل الفضل. عشان كده كثيرا ما أقول لكم أن حب العلماء دي وحب الدعاء دي دين يتقرب به إلى الله رب العالمين. تعرف يعني إيه؟ حبك لأهل العلم دين يتقرب به إلى الله عز وجل، قرب، لأنه مورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. لذا أقول لك من حارب العلماء والدعاء حارب النبي محمد، حارب الله رب العالمين. كيف لو الله يقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب دي؟ لسه معاني عن هذا مش واصل عند بعض الناس، يسمعها نصوص وخلاص وبيعادها، ودي المشكلة الخطيرة جدا. لكن مش نصوص بتعدي، ده منهج حياة لحقائق الإيمان. فشوف الملك رغم طغيانه عندما رأى من ورعها ودينها يقدم لها فلذة الكابد، قال أنك خادمة لها أنا مطمئن عليك. وده اللي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في فقه السيرة، وقال إنها كانت ابنة الملك وليست شارية، بنته قدمها لها لتخدمها، فقدمتها صار لأنها تعلم شوق إبراهيم للولد يتسرى بها. ونظام التسري هذا فتجد في التوراة وفي الإنجيل، يعني يكون تكون مثل الزوجة فتسرى بها، وشاء الله تعالى أن ينجب منها الغلام الحليم. من هو؟ إسماعيل عليه السلام. فنبتت شعرة الحب في قلب الخليل لولده. الله أكبر. طب أنت الخليل، تخيل أب بلغ من الكبر يأتي المشتاق للولد، طب جالك الولد، جاءك اختبارا وابتلاء، هي الدنيا كده يا شيخ عربي، طول ما انت ماشي على الطريق هنمتحنك وهنختبرك. الله يختبر فيك صدقك، انت فعلا صادق في الطريق ده ولا ما انت صادق. تيجي الابتلاءات، اذا انت نام على فراش الموت انت مبتلى مع كل مرحلة حياتك. أنا بدأت أرتقي إيمانيا، طب هنختبرك. شفت قصة الغلام مع الراهب الساحر؟ لما من الله على الغلام بسبب علمه الشرعي وبدأ ربنا يمن عليه بعض العطاءات، فكان يدعو للمريض يضرع بإذن الله وبكرامة. الراهب قال له إيه لما فصل في قضية الدابة مع الناس؟ قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، وقذفها بحجر فقتلت ومر الناس في أمان. الراهب قال له إيه؟ قال يا بني إنك ستجتبى، مدام وصلت لدرجة إيمانية كده لازم تجتبى، لازم بقى يتحط في طريقك اللي انت عارفينه، لازم يتحط ضد يقودهم الله لهلاكهم ولاختبارك في صدقك. يعني اللي بيجي يشوش عليك في الدعوة أو في الطريق ده هالك، الله قاده ليهلك عشان تقام عليه الحجة ولا عذر له. عشان قلت لك أكثر مرة المنافقين كانوا فين؟ كانوا في المسجد مع النبي، ده كانوا مصاحبين النبي، تخيل وهم أكثر الناس في الآخرة. إن المنافقين فين يا رب؟ في الدرك الأسفل من النار يا رب تسلم. ليه؟ ما عاشوا وشافوا اللي حطناهم في طريق محمد لهلاكهم. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى الحكيم، عشان كده أقول لك ما دمت على الحق اطمئن، اطمئن، نام قرير العين، لأن الله يدافع عن أهله وخاصته. الله أكبر. مش النبي قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته، مش كلام النبي؟ طيب تخيل قلبا اتخذه الله وعاء لكلامه، انت تيجي كنت تحفظ صورة من القرآن، ربنا اتخذ قلبك ايه؟ وعاء لكلامه، يبقى ما اتخذه كذلك إلا لمنزلتك. وهناك من يتخذ القرآن مثل القرآن، الله يعلمه. ما المنافقين كانوا يحفظوا القرآن على النبي، فوالله وبياخدوا الآيات من النبي ويتكلموا بالآيات، لكن كانوا بياخدوها ايه؟ تقية، أي كذبا، وحتى لا يفضحوا وحتى لا يكشفوا، هل يعني خلاص بقوا طلاب علم عند النبي؟ تفهم؟ رايحين يحصلوا القرآن، رايحين يأخذوا حديث النبي. فإذا أقول لك هي سنة، ما دمت هتمشي على الطريق ده لازم تكون مستعد للابتلاء. يا بني إنك ستبتلى فلا تعلمن عن اسمي. شوف الراهب كان كبر في السن، تقول لي هو خايف من طبعا النبي قال لا تتمنوا لقاء العدو، المسلم لا يتمنى الابتلاء، انما يسأل الله العافية، انك مش حب اختبار في هذا الباب. انت من بره عامل نفسك سبع رجالة، لكن لما بيجي الابتلاء صعب والعقوبة اصعب لأهل الشر، بتبقى كسرتهم يا ولا كسرة، ما بيقوموش منها تاني، وعندها لا ينفع الندم. عارف ليه؟ لأن الله يمهلهم، يمهلهم، ارجع هديك بتشوف الآيات مفيش فايدة. طب انا مهلك كما قلت لك، فرعون قعد كما قال المفسرون قيل ان 400 سنة، تخيلوا انا ربكم الأعلى، وشاف الآيات على ايد موسى عليه السلام، شاف العصا تحول لثعبان، وشاف ايديه تخرج بيضاء، وشاف السنين اللي عانوا منها وبدعاء موسى ربنا فرج عنهم، شاف الآيات. طب ربنا كيف أخذه؟ أخذه أخذ عزيز مقتدر بموت. أمنت إيه؟ مفيش، خلاص انتهت. يا رب يا رب إيه؟ ادينا لك فرص كتير، خلاص انتهت، الباب أغلق، ما دمت وصلت هنا للغرغرة خلاص مفيش ندم، ما ينفعكش الندم. أعطيناك عمرا وآيات وعبر وأحداث علشان ترجع لله، أصرق على العباد. فالابتلاء ما تتمنهوش، انت كده كده مبتلى، لكن اوعى تتمنى ان تلاقي العدو، اذا لقيته بقدر الله اثبت، اثبت. وقلت لك العقوبة ايش؟ اشد، صعب قوي، الانسان ضعيف، من تشحن لعقوبة الملك جل جلاله. من تشحن إنك ستبتلى فلا تخبرن عن اسمي. أكبر في السن الراهب مش حمل بقى أن يسجن أو يعذب أو ينكل، ده كبر في السن. وكان من أمر الغلام ما كان وضحى بنفسه من أجل الإيمان، ضحى بنفسه من أجل الإيمان. فشوف بقى القرية بأسرها التي ثبتت على الإحراق الأخدود في ميزان حسنات الغلام المؤمن عبد الله بن السامر، غلام خلد التاريخ ذكره انه ضحى بنفسه من اجل الايمان، من اجل الدعوه والثبات على الحق امام جبروت ملك طاغيه. ايوه، فقدم ملك مصر كلدة الكذب لسارة عليها السلام المؤمنة التقية، وتصرى بها الخليل وأنجب منها إسماعيل، وجاء الابتلاء الشديد. إيه هتبدأ تحب معه؟ طيب هنفرق بينك وبين ولدك، ده لسه مولود. أيوه، اذهب به وبأمه إلى أرض الحجاز حيث لا جليس ولا أمين ولا زرع ولا ضرع. اتعلم يا شباب الإيمان والتضحية من أجل الدين، مش حرب الدين. أب هيترك فلذة الكبد ابن لسه مولود تنفيذا لأمر مين؟ لأمر الله. ده بعضهم ما بيضحيش مين بيصلي في الجماعة عشان خايف على 10 يورو بنزين وقود. وتقول لي بالتزمين مسلم يا رجل، هاي بعدك انتهى ما نهرج. هو الالتزام ده سهل او الاستقامه الامر سهل؟ انت مفكرها يعني كده ليه؟ طب فيه ابدا، ده انت بتختبر اختبارات شديد وانت لا تدري. الحمد لله، شوف حالك مع الدنيا ومع الدين، انت وحدك من يعلم حال نفسك. شوف ابراهيم يطرق فلذة الكبد، تعال انت النهارده زوجتك طبع ونقول لك خدها هي وابنها لسه مولود وارميهم في مكان صحرا وسيبهم وامشي ومعهمش ده. ها تعمل ده؟ والله ابدا. هتكذب على مين؟ انت شوف حالك بتبقى عامل ازاي. ابراهيم تعالى انه الخليل يترك الزوجه والولد. ايوه، ده مش ولد عادي كمان، ده المشتق له زي مثلا الولد الثاني او الثالث او الرابع او العاشر، ده اول مولود. وابراهيم بلغ من الكبر عتيه وعنده حنين. ايوه، اترك ولدك، هنختبر فيك الايمان والصدق. طبعا ترك ولده وزوجه في مكه، لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع، معهما قليل من التمر وقليل من الماء. هتمشي وتبعد معاهم؟ ما هو بتلاقي ما تبعد معاهم في الصحراء. لا لا، ارجع ارجع انت صاحب دعوة، سيب زوجتك وارجع، ارجع للمنهج، ارجع تبلغ عن ربك جل جلاله. الله أكبر. شفت الدعاء إلى الله كم يتحملون من أجل الدعوة؟ ارجع يا إبراهيم. طيب، ويبلغ الملك، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طيب، مرت الأيام، إسماعيل كبر بقى غلام عليه السلام. طبعا شفتوا قصة الابتلاء وازاي ربنا فجر لهما بئر زمزم. احنا سألين في الذبيح، ننتقل سريعا للذبيح. بدأ غلام يسعى مع أبيه ويتحرك، يمكن يروح يزور فين وفين كل فترة يطمئن على الرعية، يقوم يرى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده. ورؤية الأنبياء حق، ما قالش بقى أضغاث أحلام، ده نبي، ده نبي. رؤية الأنبياء صدق، مفيش حاجة اسمها أضغاث أحلام عند الأنبياء. رؤية الأنبياء حق، أمر من الله عز وجل. هنبدأ نختبر فيك الخلة بقى. قال المفسرون: نبت شعرة المحبة لإسماعيل في قلب أبيه فاختبره الله بذبحه. اقطع الشعرة دي، أذبح ولدي وبيدي. يعني دي بقى صعبة قوي. طب يموت ماشي، بس بعيد عني ونهضر على قضائك رب وقدرك، إنما أذبحه وبيدي دي صعبة. صعبة ولا صعبة قوي؟ ابنك تجيب السكينة وتذبحه بيدك؟ يا ربي سبحانك، يا خالق هذا النبي سبحانك، ايه الاختبار الشديد ده؟ الله يريدك له سبحانه، هو خلقك من اجله وانت صنعته، فليه تتمرد وليه تبعد عنه وليه تعفو وليه تحاربه؟ لما عجبني كده صورة جايبينها على بعض المواقع، كوكب الأرض، طبعا بعدين المجموعة الشمسية للأرض فيها، الأرض كويكب صغير قد كده، لو شفت الثانية بقى كلها، بص للمريخ ولا المشتري ولا تلاقي الأرض بتاعها قد كده صغيرة، في المجموعة الأرض كلها دي فيها منطقة، فجايبين الكوكب الصغير ده كده ويقولوا إيه؟ مخلوق ضعيف على هذا الكويكب، قال أنا ربكم الأعلى. على فرعون، إذا كان الكوكب اللي أنت فيه كله بتاع قد كده في ملك الله عز وجل، أنت بقى قد إيه؟ تقول أنا ربكم الأعلى، وأنت اللي بتحارب الله وبتحارب السنة وبتحارب العلماء وبتحارب الدعاة، مين أنت؟ يا مسكين، أنا الحرب المالي جل جلاله. الله، عشان كده ربنا يا جماعة أخذوا أليم شديد، والله أخذوا صاحب أليم ما يتحمله مخلوق، إن أخذ ربنا يسلمه خلاص. اذبح ولدك، سمعنا وأطعنا، ما فيش مع المؤمن إلا سمعنا وأطعنا. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا فعل الله أكبر. شوف الأب هينفذ هينفذ، لكنه كما اختبر إبراهيم يختبر إسماعيل، هذا نبي كريم، تعال نختبرك. والدك رأى أنه يذبح، إيه رأيك اللي أنت شايفه؟ ماذا ترى؟ تعال أنت كده، أبوك يقول لك أنا شفت كده أن أنا أذبحك، هتقول له إيه؟ تقول له اذبحني يا أبي، ده يمكن أنت اللي تذبحه. طولت عليه؟
نعم.
كمل القصة.
نعم.
قال: يا أبت افعل ما تؤمر. الله، افعل ما تؤمر. طب ما ربنا بيقول لنا وأقيموا الصلاة، ما بنفعلش ما نؤمر ليه؟ بيقول لنا وآتوا الزكاة، صح؟ بيقول لنا ولا تقربوا الزنا، بيقول لنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ليه أبصارنا مضطرقة يمين وشمال؟ بيقول لنا ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكيفه؟ مش دي أوامر كلها لنا وهنا؟ ولا إيه؟ من أمرنا ومن هذا؟ الله، ده ما لكش اذبح ولدك، بيقول لك خليك كويس، خليك محترم، خليك مستقيم، خليك نقي، خليك تقي، ليك انت لنفسك، عايزينك تبقى كويس، ما قالكش اذبح ولدك، ما قالكش هات مالك كله، ما قالكش هات سيارتك، ما لكش هاد دارك، ما لكش هنحرمك من زوجتك يا ابن الزوج، ادالك كل الطيبات ومتعك في الحياة، ما لكش هناخد منك بصرك وناخد منك سمعك وناخد منك نطقك، لسان دل عمال تحارب بيه وتطعن في ده وتسب ده وتلعن في ده، قادر الله يخرسه وما تتكلمش، يقيد لك من يقطعه لك عشان ما تحرفش الدين. أو الله العظيم، ها ما بتقطعش الملك ليه؟ بتخلفه ليه؟ انت منتظر العقوبة؟ انتظر، انتظر العقوبة، انتظر أن يأمر أعضاءك ألا تتحرك. روحوا المستشفيات وشوفوا، روحوا لازم تمر على المرضى وتشوف حالهم إيه، وقول لهم تتمنوا إيه، شوف اللي عنده كانسر وأورام، شوف اللي بيتعالج بالكيماوي وشعره بيسقط ويعدى بعد الحركة، شوف اللي في الإنعاش اسمها إيه عاش، شوف اللي بنشوفه من خلف غرف زجاجية، شوف القاعيد، شوف اللي عنده مرض رعشة ما يقدرش يمسك كوبايه يشرب منها، شوف اللي يبول لا إراديا ما يتحكمش، شوف اللي يتغوط لا إراديا ما يتحكم، شوف الأعمى، شوف الأصم، فانت في نعم عنيدة قوي وبتحارب لسه ومش عايز تستقيم لسه. وبعدين انظر للخليل، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، إن شاء الله كله بأمر الله. فلما أسلم وتله للجبين، ضربته وشحذ السكين وأجلسه على الأرض وبدأ يقطع في العنق. الله أكبر. والله يا جماعة كلما مرت على هذه القصة يعجز اللسان أن يصف إيه اللي بيحصل. يا خالق هذا النبي سبحانك استحق أن يكون إماما واحدا، استحق أن يقول عنه ربه إن إبراهيم كان أما عليه السلام، اذبح اذبح ولدك ونفذ أمر ربك، معلم البشرية استجابة لأمر الله، علم البشرية معرفة قدر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم إلى يوم الدين في سمعنا وأطعنا. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله أكبر، نجحت في الاختبار، أبشر أمرناك ولم نرد أن يذبح، أمرناك رفعا لقدرك وقدره، أمرناك تربية للبشرية من بعدك، أمرناك لتحقيق الإيمان الصادق ومعرفة الطريق إليه، أمرناك لنعلم الخلق حكمة الخالق جل في علاه، أمرناك لتعلم البشرية أن الأخذ من الله عطاء وأنه ما منع إلا ليعطي سبحانه جل في علاه، إن كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم بعد أن قال إن هذا لهو البلاء المبين، وكان الفداء كبش من الجنة يذبح فداء لإسماعيل. ولذا كان بعض أهل العلم يقولون ومرر خليل السكين على عنق إسماعيل ولسان حالها يقول، هي ما تتكلمش السكينة، ما تكلمتش لك عشان ولا السكينة اتكلمت، والله ما اتكلمت كده، عشان كده لك لازم تتعلم اللغة بقى، فارق بين لسان المقال ولسان الحال. لسان المقال انت تتكلم بلسانك، في لسان الحال حالها بينبئ
حالها بيخبر لسان حالها. يقول يا إبراهيم أنا بين أمرين، بين أمر الخليل وبين أمر الجليل. الخليل يقول اقطعي، والجليل يقول لا تقطعي، وأنا بأمر الجليل ولست بأمر الخليل، وكيف أقطع في عنق من سيكون من ولده خير الخلق وسيد الخلق وخليل الحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فديناه بذبح عظيم، فكبر الخليل وصار التكبير شعيرة في أعيادنا، وذبح الكبش وصار الهدي شعيرة في أعيادنا عيد الأضحى، وكان هذا هو الذبيح الأول. نعم يا ولد.
Nein, wir schließen so machen wir weiter, indem wir die Geschichte erwähnen, die wir vorneweg schon erwähnt haben, bezüglich, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Sohn von den zwei sind, die hätten geschlachtet werden sollen. Wir haben erwähnt die erste Geschichte, wie die unser Bruder Arabi erwähnt hat, das mit der Geschichte von Ismail alaihi salam, und ist eine ganz bekannte Geschichte, dass sein Vater, yani Ibrahim alaihi salam, im Traum gesehen hat, dass er seinen Sohn opfert. Ja, und die Geschichte werden wir jetzt noch näher erläutern. Und die zweite Sache ist von Abdullah, dem Vater, ja, des Propheten, dem direkten Vater des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass auch sein Vater im Traum gesehen hat, yani dass sein der Opa vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani nicht im Traum gesehen hat, sondern die Geschichte, dass er ein Gelübde abgegeben hat bei Allah azza wa jalla, wenn ich das und das bekomme, dann werde ich einen Sohn schlachten, und dies hätte Abdullah sein sollen. Jedoch kam es nicht dazu, aber auch diese Geschichte wird der Sheikh inshallah etwas näher erläutern. Die Geschichte von Ismail alayhi salam, die Geschichte, eine Geschichte, die weitläufig bekannt ist, ich werde es ein bisschen zusammenfassen. Es ist hier bekannt, dass Hajar, ja, die Mutter von Ismail, dass sie eine Bedienstete war von Ibrahim alayhi salam. Und Hajar war eine, war die Tochter des Königs gewesen. Ja, nicht wie viele sagen, dass sie ebenfalls da eine Bedienstete oder ähnliches war, sondern sie war die Tochter des Königs, und er hat diese gegeben, nachdem er die Gottesfurcht von Sarah gesehen hat. Denn jedes Mal, wenn er sie greifen wollte, ja, dass seine Hand sozusagen gelähmt war, ja, und er nicht nach ihr greifen konnte, nachdem er die Gottesfurcht von Sarah gesehen hat, wollte er, dass seine Tochter Hajar ebenfalls solch eine Weggefährtin hat, und deswegen hatte er sie Ibrahim a.s. gegeben, aufgrund dessen, dass sie ebenfalls solche Charaktereigenschaften bekommt und eine Gottesfurcht, wie sie Sarah hatte. Also, liebe Geschwister, ist Ismail a.s. ist der Sohn von Ibrahim und von Hajar. Und wir haben, wie wir im letzten Unterricht mehrmals erwähnt haben, der Prophet Muhammad s.a.w. ist ein Nachkomme von Ismail a.s. Ja? Und wie der Sheikh auch letztens erwähnt hat, dass die Kette, dass der Stammbaum sozusagen bis Ismail alayhi salam gefolgt werden kann, ja, authentisch überliefert. Es ist nur bis zu einer bestimmten Stelle, ab dann beginnt eine Meinungsverschiedenheit der Gelehrten. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alayhi salam ist ein Nachkomme von Ismail alayhi salam. Die Geschichte ist folgende, liebe Geschwister. Ibrahim alayhi salam, wie auch bekannt ist, dass er der Nahestehende oder der Freund Allah genannt wird. Ja. Ibrahim alayhi salam war yani mit Sarah verheiratet, mit Sarah zusammen gewesen, und dann kam Hajar yani dazu. Und es war schon immer ein Traum gewesen von Ibrahim alayhi salam, dass er Nachkomme bekommt, yani dass er ein Kind bekommt. Ja. Nur war dies, yani hat es nicht geklappt zwischen ihm und Sarah, und nachdem es mit Hajar versucht wurde, hat dies geklappt und sie bekamen den Sohn Ismail. Die Liebe von Ibrahim alayhi salam zu Ismail war eine außergewöhnliche, gewaltige Liebe gewesen. Und Allah Azza wa Jal wollte sie prüfen. Und so ist der Weg von jedem, der den Weg der Standhaftigkeit einschlägt. Ja, sobald du dich auf dem Wege machst, der Religion, der Standhaftigkeit, ist es normal, dass du immer wieder Prüfungen erlebst. Ja, und dass du geprüft wirst, ob deine Standhaftigkeit eine wahrhaftige Standhaftigkeit ist oder eine gelogene Standhaftigkeit. Und Allah Azzawajal wollte sie prüfen, indem er den Auftrag gegeben hat, dass Ibrahim a.s. mit Hajar und mit Ismail dass sie in diese verlassene Ortschaft, yani von Mekka gehen sollen, dass sie in diese verlassene Ortschaft ohne jeglichen Proviant, yani wie die Gelehrten erwähnen, dass sie lediglich etwas vom Wasser und ein paar Datteln dabei hatten. Ja, aber es kam der Auftrag von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so ist es immer wieder, je mehr die Liebe zu einer bestimmten Person zunimmt oder je mehr die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala zunimmt, desto gewaltiger wird die Prüfung. Denn manche haben ein falsches Verständnis und sagen, wenn ich mich auf den Weg der Religion begebe und ich bin standhaft, ja, und ich gehe den Weg und ich praktiziere die Religion und ich versuche alle Gebete zu verrichten und ich versuche alles perfekt zu machen, haben viele ein falsches Verständnis, dass sie denken, sobald ich ja diesen Weg gehe, muss ja eigentlich alles perfekt sein, ja, und keine Prüfung und keine Katastrophen erleide und nichts. Aber es ist eigentlich genau umgekehrt. Allah subhanahu wa ta'ala, je mehr er sieht und wahrnimmt, dass sich eine Person auf dem Weg der Standhaftigkeit begibt, ja, desto gewaltiger wird dann ebenfalls die Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Desto gewaltiger wird die Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Also hat der Prophet, hat Ibrahim a.s. eine Liebe empfunden zu seinem Neugeborenen. Und ihr müsst ja wissen, bezüglich dem Neugeborenen, es ist ja ein Mann, der ein hohes Alter erreicht hat und er wünscht sich eigentlich die ganze Zeit Kinder zu bekommen. Und es hat die ganze Zeit nicht geklappt und auf einmal bekommt er ein Kind. Und ihr müsst euch vorstellen, wie gewaltig diese Liebe dann ist. Denn er ist nicht wie ein 20-Jähriger, der heiratet und der bekommt 2, 3, 4 Kinder. Ja, dann ist er nicht mehr diese bestimmte Liebe. Ja, es ist schon Liebe natürlich vorhanden, aber es ist nicht so, wie wenn einer von uns ein hohes Alter erreicht und die ganze Zeit in seinem Herzenswunsch, dass er ein Kind bekommt. Und die ganze Zeit klappt es nicht, aber auf einmal klappt es. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wie diese Beziehung zu diesem Jungen sein muss. Ja, wie diese Liebe, wie gewaltig diese Liebe sein muss. Und dann kommt die Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala und er prüft ihn damit, indem er ihm sagt, hör mal zu, du gehst mit deiner Frau und mit deinem Sohn in diese verlassene Ortschaft. Ja, wo es jetzt nicht irgendwie ein Land ist, wo bekannt ist für die Ernte und die werden Äpfel von den Bäumen pflücken und machen und machen und machen, ja, sondern es ist eine verlassene Ortschaft. Also sie haben ein wenig vom Wasser dabei und ein wenig vom Datteln dabei. Dies deutet darauf hin, dass sie, wie ich erwähnt habe, nämlich nicht mit Säcken unterwegs waren und sie hatten ihr Zelt und ihr Essen und so weiter und so fort, sondern es waren ja hier ganz, ganz gewaltige Zustände, ganz arme Zustände sozusagen. Ja. Und dann hat er sich dahin begeben. Und es ist ja nicht so, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm gesagt hat, du gehst mit denen dahin und du bleibst dort, sondern du gehst mit ihnen dahin, du verlässt sie dort und du kommst wieder zurück. Ja, und so ist der Zustand von den Propheten und Gesandten, ja, dass sie eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Nicht, dass einer von uns heute kommt und sagt, ich habe auch eine Offenbarung bekommen, ich solle das und das machen. Das ist dann Schwachsinn. Die Offenbarung hat aufgehört mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber wir reden hier über Ibrahim alaihi salam. Er bekommt also die Offenbarung von Allah, also den Befehl, geh mit ihnen in diese verlassene Ortschaft. Ja, und nicht so, dass du mit denen bleibst, sondern du kehrst wieder zurück. Ja, und immer wieder, wie der Sheikh erwähnt hat, wenn man solche Ereignisse liest, ist es wichtig, dass man versucht, dies mit dem Herzen zu leben. Ja, dass dies nicht kalt an einem vorbeigeht. Weil die Geschichte von Ibrahim, bin ich mir ganz sicher, hat schon jeder von uns ja nicht mehrmals schon gehört. Aber nur die wenigsten versuchen dies dann auch wirklich zu verinnerlichen, ja, und verstehen, wie gewaltig das eigentlich war, welche gewaltige Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala das war. Denn geh mit deiner Frau und deinem Neugeborenen in diese verlassene Ortschaft, lass sie dort und kehre du wieder zurück. Ja, muss dir mal vorstellen, dass ja eigentlich, manche von uns haben schon Kinder, ja, stell dir vor, es kommt dieser Aufruf für dich, ja, mit deinem Kind in diese verlassene Ortschaft, ja. Gut, hier ist alles jetzt bebaut und du kommst ganz schnell irgendwie an Hilfe und ähnliches. Aber in einen Dschungel oder in eine Wüste, total verlassene Ortschaft. Und lass sie dort. Ja, und warum hat er das bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir erwähnt haben? Um seine Liebe, ja, und seine Standhaftigkeit zu beweisen. Und wie wir erwähnt haben, jeder, der sich auf dem Weg der Standhaftigkeit begibt, wird geprüft von Allah. Und nicht, weil ihm Allah subhanahu wa ta'ala etwas Schlechtes möchte, sondern weil er möchte, dass er in seinem Stellenwert noch höher wird. Ja, und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns gesagt hat, yani die Stärken, die geprüft werden, sind die Gesandten. Ja, und dann kommt immer eine Stufe tiefer. Und je mehr deine Liebe zu Allah azzawajal wird, ja, und desto gewaltiger wird dann die Prüfung. Desto gewaltiger wird dann die Prüfung, damit du es beweisen kannst, dass Allah azzawajal dich wirklich, dass du Allah azzawajal wirklich liebst. Also kam diese Prüfung und wir sollen in diese verlassene Ortschaft gehen. Und sie sind dieser Prüfung nachgekommen und haben diese Prüfung gemeistert und haben das gemacht, was Allah Azza wa Jal ihnen befohlen hat. Dann vergingen die Tage und Ismail alayhi salam wurde zu einem Jüngling. Ja, er war jetzt nicht mehr ein Neugeborener, sondern er wurde zu einem Jüngling, so dass er seinen Vater begleiten kann und mit ihm umhergehen kann. Und wie die Gelehrten sagen, liebe Geschwister, guck mal, subhanallah, zuerst kam diese Prüfung, sie sollen diese verlassene Ortschaft, und jetzt ja, nimmt ja die Liebe zu. Ja, und ihr kennt dies, diejenigen, die vielleicht schon etwas ältere Kinder haben, wenn dein Sohn in dem Alter wird, wo ein Jüngling wird, dann nimmt es noch zu. Er begleitet jetzt seinen Vater überall hin, muss immer den ganzen Tag zu Hause bleiben, wegen Temperswechsel und ähnliches. Und er kann jetzt immer mit seinem Vater gehen, ja, seinen Vater begleiten, Hand in Hand gehen und so weiter und so. Ja, eine gewisse Art der Liebe, die noch etwas stärker zunimmt. Er ist jetzt langsam ein Gefährte seines Vaters geworden. Und dann kam eine weitere Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, und diese Prüfung, dass er seinen Sohn opfern soll. Ja, und wie es im Koran mehrmals beschrieben wird, ich gebe die sinngemäße Übersetzung wieder, dass Ibrahim a.s. Im Traum gesehen hat, dass er seinen Sohn schlachten soll, dass er seinen Sohn opfern soll. Und wie gewaltig das ist, wir müssen nicht jedes Mal erwähnen, wie gewaltig das ist, aber wie gewaltig das ist, ist ja, ja du siehst, dass du deinen Sohn opfern sollst. Jeder von uns würde sagen, es war ein Albtraum gewesen und fertig. Ja. Aber du siehst, wie die Liebe von Ibrahim a.s. war. Und dies muss man auch festhalten. Ja, nicht, dass jetzt jemand von uns denkt, sobald ich einen Traum sehe, ja, muss ich dem nachgehen. Ich habe geträumt, einen Albtraum gehabt, ich bin vom Hochhaus gesprungen, aber es ist von Allah und ich muss das jetzt machen, ich muss auch vom Hochhaus springen. Ja, das ist Schwachsinn. Ja. Man muss nicht nur die Unterrichte hören, sondern auch die Unterrichte verstehen. Die Träume von den Gesandten und Propheten waren Tatsache gewesen. Ja, wenn ein Prophet einen Traum gesehen hat, ja, dann war das eine Tatsache, eine Eingebung von Allah. Ja, wie ich erwähnt habe, eine Eingebung von Allah. Und sobald er dies sieht, hat er dies zu machen. Und dann hat er gesehen in seinem Traum, dass er seinen Sohn, ja, den er so sehr liebt, der jetzt ein Gefährte geworden ist, ein Jüngling ist, dass er ihn schlachtet. Und dann geht er zu Ismail und sagt ihm, O Ismail, ich sehe, dass ich dich im Traum schlachte. Ja, was sagst du dazu? Jetzt mag der ein oder andere sagen, warum fragt er überhaupt seinen Sohn? Wenn er doch die Eingebung von Allah bekommen hat, schlachte deinen Sohn, dann spielt er die Rolle von seinem Sohn, dann spielt er die Meinung von seinem Sohn eigentlich keine Rolle. Er kann ja genauso mit hingehen und sagen, hör mal zu, Junge, ich habe gesehen im Traum, dass ich dich schlachte, komm her, wir vollziehen das jetzt und dann haben wir schnell hinter uns. Ja? Sondern er fragt ihn, oh mein Sohn, oh mein Jüngling, ich sehe im Traum, dass ich dich schlachte. Was sagst du dazu? Oder was ist deine Meinung dazu? Und wie der Sheikh erwähnt hat, auch dahinter steckt eine Weisheit. Warum hat er ihn gefragt, dass auch die Liebe von Ismail geprüft wird? Ja, er fragt ihn, damit auch Ismail gleichzeitig geprüft wird. Ja, nee, Ibrahim a.s. bekommt diese Prüfung im Traum und er soll dieser nachgehen. Dann fragt er seinen Sohn, warum? Damit ebenfalls die Liebe, ja, und die Standhaftigkeit von seinem Sohn ebenfalls geprüft wird. Und was sagt sein Sohn? Ja, man muss unterscheiden, ja, im Sprachgebrauch zwischen tu das, was du möchtest sozusagen, ja, tu das, was du denkst. Aber Ismail hat mir so geantwortet, weil er wusste, dass es eine Eingebung von Allah azza wa jalla ist, hat er ihm gesagt, tu das, was dir anbefohlen wird. Und wenn er sagt, tu das, was dir anbefohlen wird, ist es gleichzeitig, ja, dass er es bekräftigt, hier, es ist wirklich von Allah, ich glaube daran, es ist von Allah azza wa jalla, tu das, was dir befohlen wird. Tu das, was dir befohlen wird. Ja, ebenfalls eine gewaltige Sache, was sein Sohn sagt. Wie der Sheikh erwähnt hat, wenn das einer von uns heute zu seinem Sohn sagen würde, hör mal zu, ich sehe im Traum, dass ich schlachte, Augen zwinkern, würde der Sohn den Vater schlachten. Ja, er schlachte ich dich, bevor du mich schlachtest. Ja, aber guck mal, wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, dies waren Propheten und Gesandten. Ja, und dann ist er mit ihm hingegangen, um seinen Sohn zu schlachten. Sie gehen zu diesem Berg und er legt ihn auf den Boden und das Messer. Ja, und dann möchte er ihn schlachten. Aber dann kommt die Offenbarung von Allah Azza wa Jal, indem er ihm sagt, O Ibrahim, du bist der Traumdeutung sozusagen nachgegangen. Ja, du hast dies umgesetzt, was man dir eingegeben hat. Und man hat ihm ein Opfertier gegeben, ein Schlachttier gegeben, wie der Sheikh erwähnt hat, aus dem Paradies, das er stattdessen schlachten sollte. Ja, und das ist ebenfalls dies, warum wir das Opferfest haben, warum wir einmal im Jahr dieses Opfertier schlachten, ist der Zusammenhang mit dieser Geschichte von Ibrahim und Ismail. Also wollte Allah Azza wa Jal überhaupt gar nicht, dass Ismail yani getötet wird, sondern er wollte einfach nur sehen, ob Ibrahim a.s. dieser Sache nachgeht. Ja. Und Ismail war, yani wie der Chef erwähnt hat, es gibt einen Unterschied zwischen Dabih und Madbuh. Ja, zwischen dem, Dabih ist derjenige, der, dies ist natürlich jetzt für die Araber interessant, für die Nicht-Araber eher weniger, aber trotzdem erwähnen wir es, weil wie der Chef erwähnt hat, egal wie sehr du Wissen in der Religion hast oder du denkst, Wissen in der Religion zu haben, ja, und du aber der arabischen Sprache nicht mächtig bist, das ist jetzt keine Beleidigung oder dass man sagt, guck mal, die Araber, was sie von sich denken oder ähnliches. Aber egal, wie viel Wissen du in der Religion hast, aber du bist der arabischen Sprache nicht mächtig, kannst du die Religion nicht so verstehen, ja, und nicht so weitergeben und nicht so lehren, wie es ein Araber kann. Weil allein nur schon hier der Unterschied. Al-Dabih und Madbuh. Al-Dabih, wenn man dies hört, würde man sagen, ja, diejenige, die sehr schwach, ja, es kommt vom Dabh und das hat was mit Schlachten zu tun, also ist er derjenige, der geschlachtet wurde. Aber Dabih ist derjenige, der, man hätte ihn geschlachtet werden sollen, ja, aber es kam nicht dazu. Und der Madbuh ist derjenige, man hätte ihn schlachten sollen, ja, ihr merkt mit diesem Satz, da habe ich ein bisschen Probleme, er hätte geschlachtet werden sollen und er wurde geschlachtet. Ja, aber Dabih ist derjenige, es kam nicht zur Schächtung sozusagen, ja. Also man sieht die Geschichte von Ibrahim a.s. und seinem Sohn Ismail, dass sie der Traumdeutung nachgekommen sind, ja, und dem Befehl Allah subhanahu wa ta'ala nachgekommen sind. Aber Allah azawajal hat ihn ersetzt, indem er ein Schlachttier gegeben hat, ein Opfertier, und die soll er schlachten anstatt seinem Sohn. Und es war lediglich eine Prüfung gewesen. Nicht, dass jemand sagt, guck mal, die Religion, wie barbarisch sie ist, man soll seinen Sohn schlachten, sondern derjenige, der wirklich auf dem Weg der Standhaftigkeit ist und Allah azawajal liebt, der will diese Sache verstehen. Dass uns Allah subhanahu wa ta'ala manchmal mit Dingen prüft, einfach nur um zu sehen, ob wir bereit sind für sowas. Ja? Ob wir bereit sind für solche Dinge. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir den Koran lesen, ja, und wie der Sheikh Nehmat erwähnt, der Koran braucht nicht nur eine offene Ohren, sondern ebenfalls offene Herzen. Wenn man im Koran Ausruf sieht von Allah azawajal, ja, du sollst dein Gebet verrichten, ja, und du sollst deinen Almosensteuer geben, und du sollst den bedürftigen und armen Menschen speisen, und du sollst gut zu deinen Mitmenschen sein, und du sollst gut zu deinen Nachbarn sein, und du sollst gut zu deinen Nicht-Muslimen sein, und zu deinen Mitmenschen sein, ja. Guck mal, wie viele Befehle wir lesen von Allah azawajal, ja, aber wie viele wir wirklich davon umsetzen. Ja, guck mal, unser Zustand heute, dass wir eigentlich so weit weg sind von der Religion, dass wir vieles, was wir hören, eigentlich gar nicht umsetzen. Ja, dass wir nicht so die Religion leben, wie wir sie eigentlich leben sollten. Wie wäre es dann erst, wenn wir zu dieser Zeit gelebt hätten und Allah hätte dir gesagt, hör mal zu, du schlachtest deinen Sohn. Ja, und wie der Sheikh erwähnt hat, Allah also kommt uns nicht mit Prüfungen und Befehlen, wie es die Gesandten hatten, sondern es sind schlichte Dinge, ja, dein Pflichtgebet sollst du verrichten in der Moschee, du sollst deinen Monat Ramadan fasten, du sollst das machen und das machen und das machen. Und wie der Chef erwähnt hat, wir sind oft ignorant gegenüber den Befehlen Allahs. Aber einfach oft ist es so, weil wir so viele Gaben von Allah haben, die wir eigentlich nicht schätzen können. Aufgrund dessen geht es uns so gut und wir sind ignorant in dieser Sache gegenüber. Aber wenn man mal in die Krankenhäuser geht beispielsweise oder Menschen sieht, die gelähmt sind oder Menschen sind, die große Prüfungen erlitten haben, ja, und die krank sind und die gelähmt sind und die behindert sind und die und die und die, wenn du diese fragen würdest, so wären sie vielleicht nur ein Traum, ja, dass sie wieder gesund werden. Aber wir sind gesund und wir haben Vermögen und wir haben Familie und trotzdem sind wir oft ignorant gegenüber den Befehlen Allah. Also relativ zwar die Geschichte von Ibrahim und seinem Sohn Ismail.
بعد نفسه لكن لا يقف ولا يستفد منها شيئا غير القصة خلاص لا لازم نقف مع القصص لأن الله تعالى قال في القرآن لقد كان ما يشل التسليم مش نسمع قصة جميلة وخلاص ونشرح صدر كده ده في عبر في أحكام في فوائد فمن ضمن الحكم الهامة في هذا الباب مع قصة الذبيح الأول معرفة قدر أهل مصر عند الله رب العالمين فهاجر عليه السلام أم إسماعيل عليه السلام مصرية وكما أهدى ملك مصر لإبراهيم ابنته فإن ملك مصر في عهد النبي أيضا أهدى إليه أفضل الجواري
ماريا عليها السلام وأصبحت سرية لنبينا وأنجب منها ولده إبراهيم عليه السلام مصرية أم إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام مصرية ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة أو كما قال النبي استوصوا بأهل مصر خيرا بأمر للبشرية استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة نعم لهم ذمة ولهم رحمة الذمة والرحم في هاجر وماريا عليهما السلام فهذه كانت تحت نبي وإمام الموحدين إبراهيم وهذه كانت تحت نبي وخاتم الأنبياء والمرسلين هذه أنجب منها الخليل إسماعيل وأبي الرحم الذي كان جدا للنبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وهذه كان منها إبراهيم ولد النبي الأمين الذي ظرفت عين رسول الله عند موته وعلمنا الرحمة بسبب موته عندما قال له أحد الصحابة أتبت وقد نهيتنا قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده والقلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن فاستوصوا بأهل مصر خيرا لعل الشيطان ينبغ في بعضنا عشان الشيخ مصري يقول هذا نعم أقول هذا لأن المصري اعتبرها كيفما شئت نعم أقول هذا لأنني مصري ولأنه دين مصري لأن النبي بكى عندما أخرج من مكة وقال يا مكة إنك أحب البلاد إلي وأحب البلاد إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك علمنا حب الأوطان علمنا الانتماء للوطن دون عصبية نعم مصري ولا عصبية مصري يجمعنا التوحيد يجمعنا الإسلام فجميع بلاد الإسلام بلادي وموطني الأصلي جنة الله رب العالمين أريد أن أعود إليها سريعا كما قال النبي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فأنا مصري نعم ولا عصبية ولذا نستفيد أننا كم نقع في أخطاء قد تجلب لنا العذاب الأليم في الآخرة ونحن لا نشعر من ذلك قرأت فتوى للشيخ الشوكي رحمه الله صاحب أضواء البيان في قضية النكت سألوا فضيلة الشيخ هناك من يقول نكتة مثلا يقول الشعب الليبي كذا الشعب المصري كذا التوانسة كذا قال إجابة عجيبة قال هذا المسكين وقع في غيبة بلد بكامله ويوم القيامة سوف يقتص منه لكل فرد من هذه البلد تخيل بقى حنطول نكتة كده واحد ليبي انت أسأت الليبيين كلهم يوم القيامة كل ليبي هيقف وريد حقي من هذا الرجل أدي بقى من حسناتي وخذ من سيئاتي وبنطلقها كده واحد مصري مش عارف واحد تونسي مش عارف واحد جزائري مش عارف واحد مغربي ها يا مسكين عرفت ليه قال النبي ربع كلمة كلمة من سخط الله لا يبكي لها العبد بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا يقول لك لا أصل المصريين دول مش عارفين لا لا أصل الكونت دول مش عارف إيه الكونت أنت جماعة البلد كلها يا ابني يا مسكين. فاحذروا الغيبة ولو كان في دعابة فإنها حفرة من النار. حذروها ونقوا الألسن. فأهل مصر لهم منزلة يا أخي بلد مر عليها جميع الأنبياء. على أرضها كان يوسف عزيزا وحكم أهلها. وعلى أرضها دعا موسى بن عمران لتوحيد الله رب العالمين وعاش فيها هارون ابن عمران. مر بها عيسى عليه السلام وأسرته وأمه. في أكنافها مر الخليل إبراهيم عليه السلام وسارة عليها السلام. وعلى أرضها عاش الصحابة دعاة هداة فاتحيه. فهي مناط الريادة والقيادة. وإن سقطت مصر سقطت هيبة الأمة. وهذا ما يدركه الكثيرون للأسف. نقول للمخرجين على أرض مصر اتقوا الله في مصر فإن مصر إن سقطت سقطت الأمة. عندما تولى عمرو بن العاص رضي الله عنه حكم مصر قيل في زمانه من حكم مصر حكم العالم أجمع. إن حكم مصر مش سهل. دعاة المظاهرات والثورات والتخريب خاسرون لا محالة. ومصر يحفظها الله عز وجل ويحفظ أهلها. اللهم أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن يؤجج هذه النار المشتعلة على أرض مصر حتى ولو بالكلمة فهو خاسر. خاسر فإن من كان. لأن الأصل عند الفتن القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشي. والماشي فيها خير من الساعي. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ده منهج الإسلام. اعتزل تلك الفرق كلها عند الفتنة. فكر السكوت مطلوب. اسكت ما تهيجوش الشعوب وتشعلوا نار الفتن وتسيلوا دماء محرمة ويزعزع الأمن وتضيع الهيبة ويسلط الأعداء على خيرات بلاد المسلمين ويتحكم فينا أعداؤنا وتضيع منزلتنا وتذهب ريحنا. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. إذن احفظوا لمصر وأهلها منزلتهم فهذا دين أوصانا به خاتم المرسلين. قال إن الله سيفتح عليكم بلدا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا. يقول هذا لأصحابه لخير جيل استوصوا بأهلها خيرا. لذا نفذ الصحابة وصية النبي وصية النبي فكانوا رحمة على أهل مصر وكانوا فتحا وخيرا. فهذه فائدة الأولى. الفائدة الثانية نتعلم من قصة الذبيح الأول رجم إبليس وإبعاده والبعد عنه. فإن الخليل عليه السلام عندما عزم على ذبح ولده تنفيذا لأمر ربه اعترض الشيطان طريقة كما قلت لكم في خطبة جمعة سبقة. ما من مصلح إلا ويسلط الله عليه حاقد أو حسود. إبراهيم إمام موحدين فجاب إبليس طبعا غير النمرود ابن كنعان وغير وغير طريق مليان طريق الحق مملوءة بالأشواك والأشواك لها جمال تأكلها.
الله تعالى ينجي المصلحين سبحانه، هذه سنته. فإبليس اعترض طريقه حتى يثنيه عن ذبح ولده وتنفيذ أمر الله، فقال اخسأ يا لعين، وحمل الجمرات والحصى من أرض منى ورجمه سبعا. كرر مرة ثانية في موضع آخر، فقال اخسأ يا لعين، وحمل الحصى ورجمه سبعا. حاول ثالثة فقال اخسأ يا لعين، وحمل الجمرات وحصده سبعا. وقيل أن التي فعلت هي هاجر عليها السلام. فبيعلمنا إغلاق الباب على الوساوس، وده نتعلم منه أن كما أن هناك شياطين في الجن، في شياطين في الإنس، فاحذرهم أن يبعدوك عن طاعة ربك، أن يميلوا بك عن الصالحات، احذرهم. طيب دي فائدة مهمة، يعني احنا لما نروح الحج ونرجم بنرجم الشيطان ومربوط هناك؟ لا مش مربوط هناك، مش مربوط والله، ولكن اعلان بعدك عنه واستجابتك لله. انا جيته من بلاد بعيدة وانفقت اموال وهرجم حضرة تنفيذا لأمر الله عشان تخسأ يا لعين. فالرجم لذكر الله عز وجل، يا لهذه الشعيرة العظيمة، وثبات إبراهيم على الحق، فصارت من سكن ارجل عند الجمرة الأولى، العقبة الصغرى والوسطى والكبرى، كل مرة سبع حصيات. فائدة ثالثة، رحمة الأب للابن. الأب كان رحيما، لم يأخذ ولده قصرا، ولكن عرض الأمر عرضا، يا بني هكذا بنداء الحب والتودد، يا بني. فده يعلمنا أن الأباء لابد أن يرحموا الأبناء، وأن لا يظلموا الأبناء، وأن يحتاطوا في تربيتهم على المنهج. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. كلمات فيها رحمة. إبراهيم امتلأ قلبه حبا لولده، والآن يؤمر بذبحه، فيعرض الأمر في حب عجيب صلى الله عليه وسلم. يبقى رحمة الآباء للأبناء وحسن التربية، إن في تعويد للابن على تنفيذ أمر الله عز وجل. مش يا ولد ينام عندك بكره مدرسه، لا قل له نام عشان تصحى الفجر وتقر للجمال، مش ذاكر عشان تبقى لا قل له ذاكر عشان تخدم الدين، عشان تبقى طبيب تخفف الالم عن المرضى تنفيذا لامر الله عز وجل الذي امرنا بالاحسان ورفعا للحرج عن الامه وعن المسلمين. تطلع مهندس تتعمر يا ابني في كون الله، لان دي وظيفتك كانسان، عبوديه مع اصلاح لا افساد، اربطه بالايمان عشان تبقى تتجوز وعندك سياره وعند المهندس وعندك وعندك، ربطناه بالدنيا، لا احنا بنربطه باخره. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه، فانظر ماذا ترى، ده امر من الملك جل جلاله، ورؤيا الانبياء حق، انت شايف ايه؟ رابعا، بر الابناء للاباء. قال يا ابت افعل ما تؤمر، يا ابت هكذا بادب، مش شوح له ولا زعق له، زي ما حضرتك تعطي ظهرك لابيك او امك او لاخيك الاكبر او لشيخك. لا، في عندنا بر، في عندنا ادب، الإسلام كله أدب، القرآن يعلمنا الأدب. راهب لو تعلمنا، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني
إن شاء الله من الصادق تقديم المشيئة فإذا كن خميسا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مش نعمل زي جحا رايح فين يا جحا؟ رايح اشتري حمار من السوق. قول إن شاء الله. قال لهم ليه؟ الحمير كتير في السوق والمال في جيبي. وروح يا جحا في الطريق اللي لسه سرق النقود. راح السوق ما لقاش النقود رجع. يا جحا فين الحمار؟ قال اللص سرق النقود إن شاء الله. الله يعلم النبي ويوجه النبي في هذا الباب. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قل إن شاء الله. إن شاء الله أفعل. إن شاء الله آتي. إن شاء الله أفعل كذا وأفعل كذا. هجي لك بكرة يا أخي. قول إن شاء الله. قول إن شاء الله. ممكن تروح تنام ما تقومش ولا تيجي ولا تروح. قول إن شاء الله. بعد ساعة انتظرني. قول إن شاء الله. إن شاء الله بعد ساعة. وما أدراك أن تأتي عليك هذه الساعة أو تأتي عليه هو. قول إن شاء الله. فيتعلم تقديم المشيئة إن شاء الله في شأننا كله. ستجدوني إن شاء الله من الصابر. الله أي أني لا أستطيع الصبر إلا إن شاء الله لي الصبر. يبقى نتعلم أن التوفيق من عند الله عز وجل لا بذكاء ولا بخبرة ولا بجهد أبدا. الموفق من وفقه الله والمسدد من سدده الله. فارجع دائما لله. نتعلمنا أيضا فضيلة الصبر من الصابرين منهم. اللي صلى لها منزلة عالية وعند الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر. الصبر نتعلم الصبر على الأواء الطريق وعلى عقبات الطريق. تحمل لأنك مبتلى مختبر ممتحن. تحمل. ربنا فتح عليك الدنيا شوية تعمل إيه؟ ويختبرك. لما كانت ضيقة كنت قريبا من الله. طب لما وسعت إيه اللي حصل لك؟ هتبعد ولا تزداد قربا؟ المفترض تزداد إيش؟ قربا. مش تبعد. إحنا بنختبرك. أنت في ميدان اختبار. اختبرك. افتح حياتنا ونختبرك. لما فتحنا دي بعيد. طب هنمهلة فين كنت أرضى. بعدت كمان. طب هنفتحها أول أروح. كنت عايز خلاص. امشي. إحنا اللي مش عايزينك. كنت اللي مش عايز خلاص. القرآن قال الكلام ده. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى. فتحنا لك استغنية. طيب. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خذ خذ اللي انت عايز. الدنيا كلها هنعطيك. امشي. احنا مش عايزينك. لان في اخرة. لا خلاق لك ولا نصيب. شكرا لك كده. ومنهم من يقول ربنا اتينا في الدنيا وما له في الاخرة من خلق. ما مش نصيب. خذ الدنيا. هنديك صحة في الدنيا ومال وسعة. ضرب عصاه. ايوه هنعطيك لانك اللي اخترت. عشان لا تتعجب. اقول لك يا عم الشيخ بعض الظالمين ما فيش لا مرض ولا وما شاء الله اسود. ده استدراج يا ولد. واحنا عمالين نمرض. انت تمرض. ان ربنا يرفع قدرك بيغسل ذلك. انما التاني ربنا مش عايزه. لما هو اغلق الباب امام الطاعات خلاص احنا كمان فتحنا له كل ابواب الشهوات. مع السلامه. عارف ليه؟ أنا ذكرت لكم في الخطبة الماضية ومهلهم إيش؟ قليلا. الدنيا منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة لا تساوي يوما أو بأقوى. هذا قليل. ممكن يديك الدنيا كلها. ده أنا بحارب. حارب. هنديك. زي ما بقول لك عايز اوراق هتاخد اوراق جنسية هنديك جنسية. هتنجوزك ألمانية. عايز ايه تاني؟ ها؟ هنديك سيارة. أموال وأموال. عايز شركة؟ شارك. عايز لقطة؟ لقطتين ثلاث. عايز ايه تاني؟ قول لي عايز ايه تاني؟ هنديك كل حاجة. ايه ده؟ ده انا ايوه عارفين. الله عليم. انت اللي اخترت. مش انت عايز الدنيا؟ خدها. لان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وهتموت. وهتسيب لكل. وهنحسنك. من ربك. وما دينك. ومن نبيك. ضمة القبر صعبة أوي. والله إخوتي صعبة. جرب في غرفتك الجميلة المدهونة المصبوغة المفروشة. جرب اقطع جميع الكهارب وجميع وسائل الترفيه في الدنيا وضلمها خالص. لا هيسمك ولا ضوء ولا أي شيء في رفاهية. وقف فيها إلى كم لوحدك. جرب. لذلك إذا كان فراشك التراب وتغلق عليك الجنادل وحدك ويأكلك الدود تفكر؟ أنت بتفكر ولا لا؟ ما شفتش حد بيتسن؟ وكيف تتسابقون أنتم في هذا التراب عليه؟ يقول لك أجر. ما أجر؟ أجر. خد أجر يعني ارمي عليه التراب. بقى التراب أجر نرميه عليك. تخيل فين جمالك ومحاسنك؟ فين لما كنت قدام المراية وتصرح شعرك تحط البرفان وتلبس الأديداس؟ كله راح. فين السنة كنت على بعد كم متر كده تفتحها للطاعه كده كبسوله في ايديك وتركب وتربط الحزام وتشغل الهيسونج؟ الدنيا برد بره وانت قاعد جوه ما شاء الله دفيان. ويا سلام كمان لما تتعب ترجع كده الكرسي وتنام عليه زي السرير. فين ده كله؟ راح. بقيت في التراب مغلق عليك تحت الارض وحدك. احبابك فين؟ الله فين اللي كانوا بيهللوا لك وبيحبوك؟ فين هم راحوا؟ مش هينزلوا معاك يونسوك نبلا هنا؟ لا. فين الزوجه؟ فين زوجتك؟ هتسيبك؟ هنا هتسيبك. طب فين ابنك وبنتك؟ هيسيبوك؟ والله هيسيبوك. الله. فين والدي ووالدتي؟ فين اصحابي؟ فردش بلغه الالمان. خلاص الدنيا عدت بالنسبه لك. هتبقى وحدك هنا. واه من يوم الحشر عندما تبعث عاريا كان ولدتك امك وتدنو الشمس من رأسك قدر مين وتلجم في عرقك ويجيء الجبار من فصل القضاء الذي طالما عصيته وحاربته وأعطاك ومنحك. امتى بقى نتعلم نقرب ما نبعدش مع النعمة؟ انت لما يعطينا نزداد قربا ونزداد شكرا ونزداد برا. لكلها فوائد من قصة الذبيح الأول. فائدة عظيمة أوي. اعرف قدر نبيك محمد. فهذا الابتلاء العظيم كان الحكمة أن تعرف البشرية قدر محمد عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم، إذا عرفت قدر نبيك أحببت نبيك واتبعت سنته. مش الآن الناس بيستحيوا من سنة النبي ومن إظهار سنة النبي. يا الله يا الله، هنقول إيه للنبي يوم القيامة بعد أن ضاعت دنيانا ويسألنا عن سنته وعن طريقته وعن سمته وهديه؟ هنقول له إيه؟ هل إحنا منتظرين يقول لنا النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي، ولا منتظرين أن يرفع النبي الأمين كوبا من حوضه بيده ويقدمه لنا ونشرب بيده الشريف شرب هنية لا نظمأ بعدها أبدا؟ اختر لنفسك يا عبد الله، فإنك مبتلى، إنك مختبر، إنك ممتحن. نعم.
نخدم لي بقصة من إسماعيل عليه السلام أرينت هم، وكان كان wichtig, dass wir auch die Vorzüge entnehmen, die wir aus dieser Geschichte entnehmen können. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn wir solche Ereignisse hören oder Geschichten aus dem Koran, dass diese nicht spurlos an uns vorbeiziehen, also dass man sagt, okay, es war jetzt eine sehr schöne, unterhaltsame Geschichte, aber man lernt nichts draus. Denn wichtig ist es immer, die Ereignisse oder Geschichten, die uns Allah also im Koran erwähnt, sei es diese oder andere, der Koran, im Koran sind sehr viele Ereignisse oder Geschehnisse oder Geschichten erwähnt, ja, dass wenn wir solche hören oder solche lesen, dass wir Vorzüge daraus entnehmen, dass wir uns bewusst sind, ja, dass wir versuchen, jeden Schritt dieses Ereignisses zu verinnerlichen und zu schauen, um daraus zu lernen, um daraus Vorzüge zu entnehmen. Ein Vorzug, den wir entnehmen, beispielsweise aus dieser Geschichte, ist, dazu muss man Hintergrundwissen haben, dass die Mutter von Ismail ursprünglich aus Ägypten kommt. Ja. Den ersten Vorzug, den wir entnehmen, den Stellenwert der Ägypter in der islamischen Zeit, zu den islamischen Ereignisse, die alle in der Vergangenheit geschehen sind, haben Ägypter oftmals eine große Rolle gespielt. Ja, und wenn ich sage Ägypter oder wenn ich ein anderes Land erwähne oder so, das bedeutet nicht, dass man nationalistisch werden sollte und sagen sollte, okay, ich bin jetzt Ägypter und mein ist das schönste Land und wir sind die Besten, ja, oder ich bin Türke und wir sind die Besten über alles, ich sehe schon Köpfe, die nicken. Ja, sondern dass wir uns bewusst werden, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, dass man auch eine bestimmte Liebe zu seinem Heimatland haben sollte, ja, in Bezug auf Mekka, ja, dass man eine bestimmte Liebe haben soll. Aber diese Liebe sollte dich nicht zu der zum verkrampften Nationalismus bringen, dass dein Land das Beste ist, das es überhaupt gibt, ja, und dass dein Land und deine Leute die Besten sind und so weiter und so fort. Ja. Es sollte uns beibringen, die Liebe zum Heimatland ist nichts Verbotenes. Ja, nicht, dass viele oft, wenn sie hören Nationalismus, diese Überlieferung, sozusagen Nationalismus hat nichts im Islam zu suchen und du sagst, ich liebe mein Heimatland Marokko und dann bist du direkt ein Nationalist, ja, oder Tunesien oder Türkei oder wie auch immer. Sondern die Liebe zum Heimatland ist etwas Schönes, solange sie nicht zum Nationalismus wird. Solange sie nicht zum Nationalismus wird. Also erwähnen wir hier den Vorzug, den wir entnehmen. Ägypten spielt eine große Rolle. Ja, sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zu seinen Gefährten gesagt, ja, es wird sozusagen ein Land erobert, ja, Ägypten, so geht mit den Leuten in guter Art und Weise um. Also behandelt die Leute gut. Ja, und Ägypten, wie ich erwähnt habe, spielt halt allgemein eine große Rolle. Seit jetzt zur Zeit von Yusuf a.s., dass er ebenfalls über die Schatzmeister sozusagen gewesen ist, über die Vorräte, ja, dass er eine und Musa ibn Amran, ja, verschiedene Berge der islamischen Zeit, dass diese alle Ursprung haben in Ägypten. Ja. Deswegen, wie der Sheikh erwähnt, Ägypten hat ja, ihr hört die ganzen Namen, wie der Sheikh die erwähnt, ja, die alle eine große Rolle spielen, was das Land Ägypten betrifft. Deswegen ist es traurig mit anzusehen, wie das Land jetzt ist, ja, dass diese Revolte und diese Demonstrationen und man bekriegt sich auf den Straßen und der Bürgerkrieg ist eigentlich traurig mit anzusehen, obwohl eigentlich Ägypten einen so gewaltigen Stellenwert hat, obwohl Ägypten eigentlich einen so gewaltigen Stellenwert hat. Ebenfalls, was der Sheikh hier kurz erwähnt hat, ist es falsch, dass man sich über ganze Völker lustig macht. Ja, wie Beispiel, Schirr hat das jetzt nur kurz erwähnt, aber man hört halt oft, zum Beispiel, so als Witze macht über die Türken, ja, oder Ägypter, oder ich erwähne jetzt auch Marokkaner, nicht, dass die Türken sich heute falsch verstehen, ja, allgemein über welches Land auch immer, dass man sich nicht über solche Leute, über die Leute allgemein lustig macht, ja, und ich sage, die Tunesier, und man macht ja eine Witze, man möchte damit eine Witze machen, aber wie der Chef erwähnt hat, eine Fatwa von Sheikh Shankiti, Mohammed al-Amin al-Shankiti, rahimahullah, der eine Fatwa gesprochen hat und gesagt hat, wenn man sich lustig macht über ein ganzes Volk sozusagen, ja, dass dies so gewaltig ist, als hätte man über jeden Einzelnen von diesem Volk gelästert. Und ihr wisst, die Lästerei, dass man am jüngsten Tag bei Allah ankommt, die Lästerei ist eine gewaltige Sünde im Islam, ja, dass man am jüngsten Tag bei Allah ankommt und jeder von diesem Volk möchte, dass sein eigenes Anrecht wieder von dir zurückkam. Deswegen ist es falsch, wenn ich beispielsweise sage, die Marokkaner, ja, die Marokkaner waren so und so, und ich versuche irgendeinen Witz zu machen über die Marokkaner, wobei ich sage, die Marokkaner, ja, oder alle, die in Marokko leben beispielsweise, dass dies falsch ist, ja, dass dies so zählt, als hätte man Lästerei über alle gemacht, ja. Aber wenn man sagt, beispielsweise, die Algerier können überhaupt kein Fußball spielen und die sind so schlecht, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Ja, dass dies alles, falsch ist in dieser Hinsicht, ja. Dass dies alles falsch ist in dieser Hinsicht, dass man keine Witze macht über ganze Völker. Ja, und das ist, vielleicht war das jetzt, so locker genommen, aber es ist wirklich eine gewaltige Sache, liebe Geschwister, wie der Sheikh erwähnt hat in der Fatwa, dass wenn du über ein, weil, warum erwähne ich das so explizit? Weil man hört es oft, ja. Ich persönlich habe es auch schon oft gehört, ja. Man macht Witze über ein ganzes Land beispielsweise, ja. Man ging in das und das Land und dann hat man das und das und der ist so. Ja, man macht Witze über ein ganzes Land, über ein ganzes Volk, dass diese am nächsten Tag alle ihr Anrecht wieder von dir zurückhaben möchten. Deswegen, man sollte nicht zu Fanatisch sein, was das Heimatland angeht. Ja, man sollte nicht zum Nationalist werden. Man sollte sich nicht lustig machen über andere Länder. Man sollte sich nicht lustig machen über andere Völker. Dies zu erwähnen, der Vorzug, die Leute, die aus Ägypten kommen. Ja, und es ist, wie der Sheikh erwähnt hat, dann sagt er jetzt nicht, weil er selbst Ägypter ist, sondern es ist nur mal so. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat es uns beigebracht, die Liebe zum Heimatland zu haben. Dies darf jedoch nicht zum Nationalismus führen. Wir kommen zu weiteren Vorzügen, die wir entnehmen aus dieser Geschichte von Ismail und Ibrahim. Ja, einen weiteren Vorzug, den wir entnehmen, auch dem nahestehenden Allahs Ibrahim a.s. kamen Einflüsterungen vom Shaitan. Ja, kamen ebenfalls Einflüsterungen vom Shaitan, dass er diese und diese Tat nicht machen soll. Ja, und deswegen wird er überliefert, dass er ihn dann symbolisch, ja, mit Steinen beworfen hat. Das ist nur symbolisch. Manche Gelehrte sagen, Hajar hat dies gemacht. Hajar war es, die mit Steinen nach dem Shaitan geworfen hat. Nicht, weil sie den Shaitan gesehen haben, sondern dies ist symbolisch. Und wir sehen aus der Geschichte von Ibrahim und Ismail, entnehmen wir, oder wird einem sehr schnell bewusst, dass ganz viele Rituale, die wir bei der Pilgerfahrt machen in Mekka, dass dies mit diesem Ereignis zusammenhängt. Denn bei der Pilgerfahrt in Mekka gibt es auch diese Stationen, diese Rituale, dass man die Säulen steinigt, symbolisch für den Shaitan. Denn nicht, dass jemand nach Mekka geht, der versteht jedes falsch, oder sagt, der Shaitan ist hier jetzt gefesselt an dieser Säule und wir bewerfen jetzt den Shaitan. Ja, wie der Sheikh mehrmals erwähnt hat, manche verstehen das so falsch, dass sie sogar ihre Schuhe ausziehen und nach dem Shaitan werfen. Ja, nicht, dass man sagt, okay, hier ist jetzt der Shaitan, sondern dies ist alles symbolisch. Ja, deswegen bei den Ritualen, bei der Hajj, geht man zu den verschiedenen Säulen und man wirft die Steine. Nicht, wie wir erwähnt haben, nicht, weil man sagt, da ist jetzt der Shaitan, sondern man macht ihn symbolisch. Ja? Und woraus entnehmen wir das? Aus genau dieser Biografie, die Geschichte von Ibrahim und Ismail. Ja, wie der Sheikh erwähnt hat, manche haben eine so gewaltige Liebe vor, dass sie wirklich nach Schuhen schmeißen. Ja? Also sehen wir einen weiteren Vorzug. Auch dem Ibrahim kam Einflussung vom Shaitan, dass er das noch nicht machen soll. Und dies zeigt uns, dass wir immer wieder Zuflucht suchen sollen bei Allah, also vor den Einflüssen des Shaitan. Du bekommst einen Befehl von Allah, du sollst in die Moschee gehen zum Beten und dann kommt der Shaitan und so. Also direkt sagst, nee, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Satan, vor dem Shaitan und ich vollziehe diese Tat. Einen weiteren Vorzug, den dritten Vorzug, den wir erwähnen, die Barmherzigkeit des Vaters gegenüber seines Sohnes, als er ihn nach seiner Meinung gefragt hat. Ja, es ist eine gewisse Art der Barmherzigkeit. Er hat den Frauen gesehen, er soll seinen Sohn schlachten, aber trotzdem hat er Barmherzigkeit mit ihm. Und er fragt ihn, was sagst du dazu? Ja, um ihn ebenfalls zu prüfen, aber auch eine Art der Barmherzigkeit. Und dies zeigt die gute Erziehung. Und so sollte immer Vater und Sohn, sondern Vater und Kind allgemein, nicht, dass jemand denkt, die Tochter ist nicht damit einbegriffen. Der Vater und die Kinder sollten immer eine gute Beziehung miteinander führen. Und eine gute Beziehung besteht aus Geben und Nehmen. Ja, wenn du deinen Sohn oder wenn du dein Kind so gut erziehst, wie beispielsweise hier zu Ismael, ja, und des Freundes, dass du deinen Sohn schlachten sollst, dann wird er dir sagen, oh, mein Vater, tu das, was dir Allah anbefohlen hat. Warum? Weil er nach dem Wege der Religion schon aufgezogen worden ist. Und umgekehrt ist jetzt der vierte Vorzug, den wir erwähnen, die Güte der Kinder gegenüber den Eltern, ja, Ismael zu Ibrahim, dass er immer, sozusagen, Väterlein, ja, eine gewisse Art, wenn man zum Ausdruck zu bringen, diese Liebe, ja, ist ja nicht, dass du sagst, oh Vater, ja, sondern oh Väterchen, oh Vaterlein, ja, und dass der Sohn sagt, oh Sohnemann sozusagen, ja, oder oh Söhnling, ja, das zeigt alles eine gewisse Art der Liebe und der guten Erziehung, wie wir erwähnt haben, besteht dies aus einem Geben und Nehmen. Der Vater gibt die gute Erziehung und der Sohn oder die Tochter gibt die gute Güte den Eltern gegenüber wieder zurück. Den fünften Vorzug, den wir erwähnen, ist, dass man bei alles inshallah sagen soll. Ja? Dass man bei alles sagen soll, ich handle so nach dem Willen Allah, so Gott will. Ja? Nachdem er ihm gesagt hat, oh Vater, tu das, was dir anbefohlen wird, du wirst mich inshallah zu den Geduldigen sehen. Du wirst mich inshallah von den Geduldigen sehen. Dieses inshallah gibt es eigentlich auch, habe ich selbst nicht gewusst, aber ist eigentlich auch im christlichen Glauben so bei den, sag mal, bei den Deutschen oder bei den, es ist eigentlich auch sehr verbreitet. Ja, früher hat man immer gesagt, die Deutschen bei der Arbeit haben mir das beigebracht. Früher war es auch so gewesen, dass sie immer gesagt haben, sobald sie etwas machen wollten, dass sie gesagt haben, so Gott will. Ja, bei den Gläubigen war die sehr, sehr verbreitet, dass man immer gesagt hat, so Gott will. Ja? Und siehst du immer noch, wenn du zu jemandem sagst, ja, sehen wir uns morgen, dass manche sagen, so Gott will. Ja? Dies Inshallah zu sagen, deutet darauf hin, dass du immer nur nach dem gehst, was Allah Azza wa Jal dir erlaubt. Ja? Und die sollten wir uns alle zur Angewohnheit nehmen, ja? Wie Allah Azza wa Jal in Surat Al-Kahf, Allahu A'lam, sagt, und sage nicht zu etwas, ich werde dies morgen tun oder ich werde das tun, ohne dass du erwähnst, inshallah, yani ohne das, nur mit der Erlaubnis Allahs. So Gott will, liebe Geschwister, dass wir uns das selbst auch zur Angewohnheit nehmen, wenn wir sagen, ja, beispielsweise, wir treffen uns heute Abend oder so, dass wir immer sagen, inshallah, dass wir immer sagen, so Gott will. Und dies erziehst du deine eigenen Nerven, du erziehst dir selbst, dass du dir immer wieder bewusst wirst, ich bin eigentlich nichts ohne Allah. Ja? Es kann sein, dass ich sage, ja, komm, lass uns heute Abend treffen und vielleicht niemand von uns weiß, wann er sterben wird. Aber vielleicht gehst du heute aus dieser Moschee und dann hast du einen Autounfall und dann bist du gestorben. Ja? Deswegen sei dir nie zu sicher, dass du etwas machen wirst. Ja? Klar, wir haben den starken Willen dazu, eine Sache zu machen. Ja, ich werde morgen arbeiten gehen, aber inshallah, so ist Gott mir erlaubt. Denn wenn Allah mir anderes vorhergeschrieben hat, kann es sein, dass ich überhaupt nicht bis morgen lebe oder in einem anderen Zustand morgen bin. Und er sagt zu ihm, also Ismail sagte zu seinem Vater, du wirst mich inshallah geduldig sehen. Ja, du wirst mich inshallah geduldig sehen. Und die Geduld, liebe Geschwister, wie wir mehrmals erwähnt haben, die Geduld ist etwas Gewaltiges. Dass der Mensch immer und immer wieder geduldig ist. Ja, die Geduld ist nicht, man hat mit Sicherheit viele Vorträge darüber gesehen, oder gehört, oder wie auch immer, über die Geduld im Islam. Aber die Geduld ist eigentlich eine sehr, sehr komplexe Sache. Die Geduld ist etwas, und so sagt Allah im Koran, der Sheikh hat kurz diesen Vers rausgesucht, und sagt ja nicht von einer Sache, ich werde dies morgen tun, außer du fügst hinzu, wenn Allah will. Ja? Die Geduld, liebe Geschwister, zu erwähnen, ist eine gewaltige Sache. Warum ist die Geduld eine gewaltige Sache? Weil die Geduld variiert. Es ist Surah Nummer 18, Vers Nummer 23, 24. Die Geduld variiert. Ja. Du musst in jeder Lebenslage musst du eine gewisse Art der Geduld zeigen. Ja, wie wir erwähnen, die Geduld unterteilt sich auch in viel. Du musst Geduld dabei haben bei der Anbetung zu Allah, da wenn du gute Taten vollziehst. Du musst geduldig sein, dass du dies immer wieder praktizierst. Du musst geduldig sein, um von den Sünden fern zu bleiben. Braucht auch eine gewisse Art der Geduld. Ja, wenn die Sünden, die Toren der Sünden sind offen, ja, du, es steht dir zu, du kannst jetzt hier rausgehen und an irgendeinen Ort gehen und sündigen, ja, auch wenn dich da vielleicht niemand sehen würde, außer Allah. Aber trotzdem braucht dies eine Art der Geduld, dass du fernbleibst von diesen Sünden. Und sei ebenfalls geduldig bei den Prüfungen, sei ebenfalls geduldig bei den Prüfungen, die dir Allah gibt. Ja? Denn Allah subhanahu wa ta'ala prüft dich vielleicht mit Krankheit, ja, oder er prüft dich damit, dass du nicht mehr so viel Vermögen hast, ja, dass es dir finanziell auf einmal nicht mehr so gut geht. Oder er prüft dich in deiner Familienbeziehung, im Haushalt zu Hause. Ja. Er prüft dich in verschiedenen Belangen, in verschiedener Hinsicht. Und der Muslim sollte in jeder Hinsicht immer geduldig sein. Denn wenn vielleicht eine Einengung im finanziellen Bereich, dann sollte er auch wissen, okay, ich bin geduldig, vielleicht ist es gut so für mich. Ja. Wie man so schön sagt, man sollte in allem Negativen versuchen, das Positive zu sehen. Wenn dir Allah weniger Finanzielles zur Verfügung stellt, ja, Allah ist derjenige, der Allwissende. Ja, und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir die Namen und Eigenschaften Allah kennen. Wenn wir wissen, Allah ist der Allwissende, dann muss ich mir bewusst werden, Allah weiß all das, was war, und Allah weiß all das, was ist, und Allah weiß all das, was passieren wird. Und Allah weiß auch all das, was nicht passieren wird, und Allah weiß auch all das, was nicht passieren wird, wie es passiert wäre, wenn es passiert wäre. Ja, dass ich mir immer wieder vor Augen halte, wenn Allah der Allwissende ist. Ja, und jetzt bekomme ich eine Einschränkung im finanziellen Bereich. Es ist vielleicht gut für dich. Ja, denn vielleicht, wenn du diese Einschränkung nicht bekommen würdest und das Vermögen würde so hervorkommen bei dir und du hättest viel Geld, dann sind ja auch die Toren zum Sündigen, denn derjenige, der viel Geld kann, das viele Geld im Guten benutzen, indem er arme Leute speist, indem er seine Familie gut ernährt, indem er spendet, aber er kann auch das Vermögen im Schlechten benutzen, indem er an verschiedene Orte fährt, um dort sein Geld zu verprasseln, ja, und um das zu machen, um das zu machen, um das zu machen. Deswegen weißt du nie, auch wenn du sagst, ja, aber ich bin doch ein Muslim und ich würde das niemals machen. Ja, kannst du ja nicht wissen. Ja, wenn es soweit ist, ja, dann weißt du nicht, wie du mit diesem Vermögen umgehst. Wie viele sagen, ja, ich hätte so gern zur Zeit des Propheten gelebt. Ja, weißt du ja nicht. Vielleicht wärst du der größte Heuchler gewesen zu dieser Zeit. Deswegen, der Muslim sollte immer wissen, in allem steckt Gutes. Alles, was Allah mir gibt oder alles, was Allah ja, in mir nimmt, in allem steckt etwas Gutes. Ja, in allem steckt etwas Gutes und ich soll geduldig sein. Denn viele haben auch ein falsches Verständnis in der Hinsicht, indem sie sagen, guck mal, diese Person ist kein Muslim, ja, er ist ungerecht, ja, er schadet seine Mitmenschen, er bekriegt die Muslime, er bekämpft die Muslime, aber er ist ein Milliardär, er fährt die schönsten Autos, ja, er hat das schönste Essen, er hat eine super hübsche Frau gefunden und er hat dies und er hat das und er hat das, ja. Wie kann es sein, ich bin Muslim und bete zu Gott, ja, und habe so wenig und er betet nicht zu Gott, er ist vielleicht, hat überhaupt keine Religion, aber Allah hat ihm so viel gegeben. Warum? Weil Allah diese Menschen prüft. Ja. Guck mal, man sollte sich bewusst werden, die Dunya, ja, diese ganze Welt, in der wir leben, die ganze Welt, in der wir hier leben, ja, alles, sei es jetzt von Amerika nach Russland, ja, oder von Grönland runter Südafrika, ganz egal wie, ja, diese ganze Welt, die du siehst und die du wahrnimmst, ist bei Allah nicht mal so viel wert, wie der Flügel einer Fliege. Und das ist gewaltig, wenn dir das bewusst wird. Ja, und dies, ist eine Überlieferung, die uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, um uns beizubringen, ja, dass diese Dunya, dass diese ganze Welt, die du siehst, ja, die ganzen Hochhäuser, die ganzen Multimilliardäre, die ganzen großen Unternehmen, die ganzen Landschaften, die ganzen Meere, die ganzen Menschen, ja, guck mal, wie viele Menschen, ich glaube, 7 Milliarden hat man, glaube ich, geknackt, ja, diese ganzen Menschen, und dann guckst du die ganzen Menschen, die vorher waren, und die ganzen Menschen, die noch kommen, all diese ganze Dunya, ja, ist bei Allah nicht mal so viel wert, wie der Flügel einer Fliege. Ja, also ist diese Dunya eigentlich nie so besonders. Und wenn du diese ganze Dunya siehst und sie sieht ja so gewaltig aus und der Herrscher hat Milliarden und er hat Millionen, ja, vergleich mal diese Dunya, vergleich mal diese Welt, diese Erde, in der wir leben, im gesamten Sonnensystem, ja, was die ganzen Planeten angeht. Da wird dir ganz schnell bewusst, dass die Erde eigentlich der Kopf einer Stecknadel sozusagen ist. Ja, winzig im Gegensatz zu anderen Planeten und das Sonnensystem und die Sonne und hier und die ganzen ja, Sterne, die man sieht, ja, wobei man die Milchstraße ja immer noch nicht ganz erkundigt hat. Man weiß ja immer noch nicht, was sich da noch alles verbirgt, weil es einfach so gewaltig ist. Ja, man redet immer, wir haben den und den Stern gesehen und den Planeten, aber eigentlich ist es so unendlich, so gewaltig. Und die Erde ist bei Allah, ja, guck mal, die Erde über die Dunya, dieses Leben, über das wir uns so viel Gedanken machen, ist eigentlich sowas Winziges und bei Allah so wenig wert. Deswegen verkrampfe nicht oder werde nicht verzweifelt, wenn du siehst, guck mal, ich bin Muslim, ich bete 5-mal am Tag und ich faste und ich gebe meine Almosen, Steuer und ich mache aber ein Problem nach dem anderen trifft mich. Eine Plage nach der anderen trifft mich. Eine Katastrophe nach der anderen. Und wenn es so ist, dann sei dir bewusst, dass dich Allah liebt. Weil jetzt mag der ein oder andere sagen, er will mich jetzt veräppeln. Wie kann es sein, dass mich Allah liebt? Ja, und mein Sohn, neugeboren gestern, ist verstorben und ich habe meinen Job nicht bekommen und meine Frau will. Wie kann es sein? Herr, Allah liebt dich. Warum liebt er dich? Weil er dich prüfen möchte. Weil er dich prüfen möchte, ob du nach all dem, was du bekommen hast, ob du dann immer noch geduldig bist oder nicht mehr geduldig bist. Ob du dann immer noch geduldig bist oder nicht geduldig bist. Denn jeder von uns sollte sich bewusst werden, dass ein Tag kommen wird, an dem er ins Grab gelegt wird. Ja? Dass dieses Leben, ganz egal, ob du jetzt mit 30 stirbst oder ob du 130 wirst. Ja? Und ganz egal, ob du mit 20 stirbst oder ob du 90 Jahre alt wirst. Das ist eine Tatsache, die niemand leugnen kann. Ja, früher oder später wirst du sterben. Und früher oder später werde ich sterben. Ja, ganz egal, wie alt du bist. Und ganz egal, wie alt du wirst. Ja, unendlich wirst du nicht. Aber ganz egal, auch wenn du der Mensch, du knackst Rekorde, du wirst der Mensch, der am meisten gelebt hat, aber trotzdem wird der Tag kommen, an dem du sterben wirst. Und wenn dieser Tag kommen wird, an dem du sterben wirst, dann wirst du in ein Grab gelegt. Ja, mit nichts. Nur einem Tuch, in dem du umhüllt bist. Und dann wirst du in dieses dunkle, eingeeckte, ja, Loch da rein, Grab da reingelegt. Und dann kommen deine liebsten Mitmenschen, deine besten Freunde, deine engsten Weggefährten, dein Vater, deine Geschwister kommen und was machen sie? Sie werfen Erde auf dich. Ja? Guck mal, nachdem sie werfen, was wollen sie? Werfen Erde auf. Warum? Weil dies ist der Lauf des Lebens. Und wenn du da unten ankommst, dann ist niemand mit dir. Du bist tot, ja. Also dein Körper vielleicht spürt nichts mehr, das weißt du nicht, denn wenn die Bestrafung kommt, ja, kann es ja auch sein, dass du die Bestrafung auch spürst. Aber in dem Sinne, was ich sagen will, du bist tot in dieser Hinsicht, du liegst aber da. Ja? Und dann kommt erst die Befragung. Und dann wird Bestrafung kommen oder Belohnung kommen. Deswegen sollte man sich nicht zu sehr blenden lassen von diesem Leben. Ja, denn dieser Tag, der kommen wird und der auf jeden von uns treffen wird, ist ein gewaltiger Tag. Und dann wirst du befragt. Und das Einzige, was dir dann nutzt, sind deine Taten. Und wenn diese Taten schlecht waren, ja, dann wird es auch kein gutes Ende für dich sein. Der Scheich hat erwähnt, man sollte das mal ausprobieren, um uns bewusst zu werden. Denn wir haben schon viel über den Tod gehört. Ich will jetzt auch nicht, dass man hier aus der Moschee geht und man hat Paranoia und der Tod und der Tod. Nee, aber man sollte auch sich das ganz bewusst werden. Ja, versuch mal eine Nacht in deinem Zimmer, dass du das Licht ausmachst, dass du dein Handy ausmachst, dass du alles, mit dem du kommunizieren kannst, ausmachst, dass du deinen Fernseher ausmachst, dass du die Heizung ausschaltest, dass du einfach nur dein Zimmer komplett verdunkelst. Ja, und du bekommst nichts, kein Mitmensch, der mit dir ist und kein Fernseher und keine Talkshow, die du sehen kannst und kein Handy und kein, ja, sondern einfach nur da und dann liegst du da. Und dann wird dir so langsam bewusst, ja, guck mal eigentlich, wie verloren ich eigentlich bin. Ja, wenn du all diese Dinge abschneidest, die so im Leben dazugehören, bei dem man sagt, ja, man vergnügt sich damit und man lenkt sich eigentlich ab vom eigentlichen Sinn, ja, dass man auch irgendwann sterben wird, dann wird dir ganz schnell bewusst, dass es eigentlich gewaltig ist. Ja, du fängst, es wird dir kalt, es ist dunkel, es ist niemand da, du kannst rufen, niemand kann dir helfen, du hast kein Gerät, mit dem du kommunizieren kannst oder ähnliches. Und dann wird dir bewusst, dass es eigentlich der Tag, der auf uns zukommt, wird eigentlich noch gewaltiger ist, an dem wir sterben werden und dann ins Grab gelegt werden. Ja, den nächsten Vorzug, den wir erwähnen, und der letzte Vorzug, also jetzt hier bei der Übersetzung, ist der Stellenwert des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, wenn du siehst, diese ganzen Ereignisse, die wir erzählen, ja, die Geschichte von Ibrahim und Ismail, mag jetzt einer sagen, ja, was hat das jetzt eigentlich mit dem Propheten Mohammed zu tun? Ja, das hat mit dem Propheten Mohammed zu tun, weil der Prophet Muhammad ein Nachkomme von Ismail ist. Ja, und Ismail wurde nicht geschlachtet, ja, aufgrund dessen, dass er sich vermehrt. Und dann kommen Nachkommen und Nachkommen und Nachkommen. Und dann kommt irgendwann das Siegel der Propheten, ja, und der Gesandten, und dies ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
In Qudda al-Baqawa kamen wa qawa naqifna al-Zadih Hussain Abdullah ibn Abd al-Muttalib walid al-Nabiyya Muhammad alaihi salatu wa al-Kitaslim muga Allah wa ishq bish bilonin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.